Deutschlandfunk.
Hallo, ich bin Judith Geffert und ihr hört
DokuDrops.
Unsere heutige Folge DokuDrops schöpft aus dem Archiv.
Eine Unzahl von Dokumenten in alle möglichen Formaten. Tonkassetten, Videokassetten, Bänder, CDs, DVDs, Fotos, Zeitungsausschnitte, Manuskripte und oft unleserliche Papierschnipsel.
Und ich habe eine Mutter, die aus einer Bauernfamilie kommt, irgendwo in Süditalien, und die ihr Leben lang das kocht, was sie halt als Kind gelernt hat damals auf dem Bauernhof.
Unsere Autoren machen sich darin auf ganz unterschiedliche Weisen auf die Suche nach Erinnerungen an ihre Eltern und deren Heimat. Der libanesische Musiker und bildende Künstler Mazen Kerbesh lebt seit einigen Jahren in Deutschland. In seiner ersten Radioarbeit begibt er sich auf die Spuren seines Vaters, des berühmten libanesischen Schauspielers Antoine Kerbesh. Das Stück entstand im Jahr 2021. Wir hören darin, was Antoine Kerbeshs riesiges, ungeordnetes Archiv für seinen Sohn mit der damaligen Situation im Libanon zu tun hat.
Mein Vater ist nicht Adolf Hitler. Eine Radiogeschichte von Mazen Kerbesh. Als ich ein Kind war, wurde vor jedem Theaterstück oder Konzert die libanesische Nationalhymne gespielt. Wir mussten alle aufstehen und dem Libanon Respekt zollen. Das war in Beirut der 80er Jahre und diese Momente waren vielleicht die einzigen, wo irgendjemand Respekt für das Land und seine Bewohner zeigte. Jetzt ist April 2021 und ich bin zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren wieder in Beirut. So lange war ich noch nie weg gewesen, von der Stadt und von meinem Vater, dem libanesischen Schauspieler Antoine Kerbesh. Ich war mit mulmigen Gefühlen angekommen. In welchem Zustand würde ich die beiden vorfinden? Älter, hässlicher, noch verzweifelter als zuvor? Würden Sie mich überhaupt erkennen? Meine zwei Wochen in Beirut verbrachte ich in der Wohnung meiner Eltern, in der ich in den 80ern, während der 15 Jahre langen Zeit des Bürgerkriegs, aufgewachsen war. Der Krieg stand aber im Hintergrund meiner ansonsten glücklichen Kindheit. Schließlich war mein Vater der berühmteste Schauspieler des Libanon. Das machte mich nicht nur stolz, es bot mir auch den perfekten Fluchtweg aus der Realität, nach dem sich jedes Kind sehnt. Ich schaute mir jedes seiner Stücke so oft wie möglich an und ging dafür in die Nachmittagsvorstellungen am Wochenende. Die Dialoge und Lieder kannte ich auswendig und ich liebte es mehr als alles andere, nach der Vorstellung hinter die Bühne zu kommen und mit den Kostümen und Requisiten zu spielen. In Beirut wollte ich meine Eltern wiedersehen, aber auch ein bisschen Ordnung in das Archiv meines Vaters bringen. Ich beschloss, in seinem Zimmer zu arbeiten und zu schlafen, direkt in seinem Archiv und vielleicht ein bisschen näher bei ihm. Das Zimmer sah noch genauso aus, wie er es am Morgen des 6. Februar 2020 verlassen hatte. Ich stellte nur noch einen Tisch und einen Stuhl zum Arbeiten rein, und für Momente fühlte es sich an, als wäre Antoine hinter mir, um im Bett seine Kreuzworträtsel zu lösen oder eine seiner Rollen zu lernen.
المرسياز العربي مسرحية في ثماني لوحات تأليف محمد المغوط.
Sein phänomenales Gedächtnis hat mich immer verblüfft. Er las einen Text ein einziges Mal und konnte ihn sofort rezitieren.
شبح نعم مين حضرة الأخ المسافر أنا شبح إيه أنت هم بيقولوا على طريقة بتغني اسمها أنا اللي أستاهل كل اللي يجرالي الغالي بعطو رخيص ولا حسبوش غالي دستور دستور شبح لكن من شو هربان بالظلط وبنص ليل المسافر من شان الله ما تفتقلي جروحاتي الشبح ما بيصير بدي أعرف المسافر عمي بصراحة هربان من العرب الشبح من العرب
Dass sein Archiv ein einziges Chaos ist, wäre noch untertrieben. Eine Unzahl von Dokumenten in alle möglichen Formaten: Tonkassetten, Videokassetten, Bänder, CDs, DVDs, Fotos, Zeitungsausschnitte, Manuskripte und oft unleserliche Papierschnipsel haben sich ohne jede Ordnung in jedem Winkel, jeder Schublade, jedem Schrank und jedem Regal des Raums ausgebreitet. Wie Prousts Madeleines bringen sie lauter Erinnerungen, Geschichten, Empfindungen zum Vorschein, die ich für immer verloren geglaubt hatte. Und sie versetzen mich in die Atmosphäre meiner Kindheit. Antoines Stimme war immer sehr besonders. Sie war sein Markenzeichen, zusammen mit seinem erotischen Silberblick. Wer aus dem Libanon kommt und zwischen 20 und 100 Jahre alt ist, erkennt sie sofort, wenn sie im Radio läuft. Die Stimme auf den Kassetten ist noch viel eindrucksvoller als seine äußere Erscheinung auf Fotos oder in alten Fernsehserien.
النتيجة ما في أغنى من صوت الإنسان يعني صوت الإنسان غني بشكل 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 فظيع
صوت الإنسان ما فينا يعني صوت الإنسان ما فينا نوصفه غير شيء كونه إنسان
بس إنه في تنوع نحن لأن الإنسان كمان ميال للكسل يعني بحب إنه نحن عادة بحياتنا شو نستعمل من صوته نستعمل كم قط
قلنا بدنا خلص باكل بنتو شوي باكل مجدرة
بتضلك هلأ بلحتين؟
باكل بعد شي ساعة يعني باكل دغري مجدرة
المجدرة جايزة بتعمل لك سلطة
ستو مساسكو جدي خلص بلا المنقوشة المنقوشة برجع بصير بدي اكل أربعة بعد الظهر بفضل اكل هلأ وما اكون رايح أنتوني بعدنا عم بعدنا اكل وعم
أوكي.
نستعمل كم قام كم طبقة صغار مشيها ودي منرتاح لقلهم منحكي عليهم منرتاح لقلهم بيريحونا بس إذا بدنا نفتش الإنسان إذا بده يفتش بصوته بيلاقي عجايب غرايب.
Dank dieser Stimme klangen alle seine unterschiedlichen Rollen immer definitiv nach Antoine Kerbej. Hamlet, Oedipus, Jean Valjean, Macbeth, König Béranger, Cyrano de Bergerac, Faust und auch eigens für ihn geschriebene Rollen klangen nach Antoine Kerbej. Sogar Hitler.
Was auch Nicolet, wa Princeton, wa Petersburg, wa Cincinnati, wa Alabama, wa Washington, wa kull makan, yashma'u nabi tarikhun wahid. وأصل واحد من بيع وشراء الخضرة لأنه من كل مكان تعطينا الصرخة الواحدة أحمونا 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 من فلينت وكانساس سيتي ودنفر وليتل روك ونيويورك وتكساس الكل بيطالب بالحماية ما حدا رح يتزمر أبدا وليس من شيء يقف في طريقي أنا الرئيس هو أنا
Als Kind dachte ich, Adolf Hitler wäre mein Vater. Nicht, dass mein Vater ein Nazi gewesen wäre oder irgendwelche Sympathien für Rassentheorien, Populismus oder rechtes Gedankengut gehabt hätte. Ganz im Gegenteil. In einem Land, wo die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen nebeneinander herleben, zeigte sich Antoine als weltoffener Mensch und Vater. Und er sah auch nicht aus wie Hitler. Aber er spielte Hitler, und zwar in der arabischen Adaption von Brechts, der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy, 1980 in Bayreuth. Mit 5 sah ich das Stück jedes Wochenende. Von dieser lustigen, herumbrüllenden Figur konnte ich gar nicht genug kriegen. Ich glaube, Charlie Chaplins Der große Diktator hat Antoine mehr inspiriert als Hitler selbst. Als ich später Hitler selbst bei einer seiner berüchtigten Reden sah, dachte ich, mein Vater spiele die Rolle jetzt im Fernsehen. Aber nicht auf Arabisch, sondern in einer komplett erfundenen Sprache. Darin fand ich ihn sogar besser, lauter, wütender und irgendwie noch lustiger. Ich sagte das meinem Vater und die ganze Familie brach in Gelächter aus. Ich verstand nicht, was daran lustig war, traute mich aber nicht, es zuzugeben. Bis ich es verstanden hatte, brauchte es noch einige Jahre. Ich war dann erleichtert, dass Adolf Hitler nicht mein Vater war und dass es diese unglaublich lustige Sprache wirklich gab. Sie kam aus dem Land, in dem der Grundig-Fernseher hergestellt wurde, auf dem ich Hitler zum ersten Mal sah. Dass ich 40 Jahre später in Berlin leben und diese Sprache selbst sprechen würde, hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Okay, mein Vater ist nicht Adolf Hitler. Aber Antoine Kerbej ist er auch nicht. Oder nicht mehr. Gestern habe ich ihn zum ersten Mal nach 1,5 Jahren wiedergesehen, in dem Pflegeheim, wo er seit 2020 lebt. Er ist ein sehr freundlicher alter Mann geworden, der gern über belanglose Dinge plaudert. Kennst du Antoine Kerbej? habe ich ihn gefragt. Er schien überrascht und zögerte kurz. Dann sagte er, ja, ich bin Antoine. Natürlich bist du Antoine Kerbej, sagte ich. Aber ich meine den Schauspieler. Erinnerst du dich an ihn? Er ist sehr berühmt. Er war immer im Fernsehen in den 80ern. Zum Beispiel in der Serie Barbar Aga.
Barbar Aga! Barbar Aga! Barbar Aga!
Und er spielte mit Feyruz in den Stücken von Rahbani. Er schaute mich mit leerem Blick an.
Oh, somebody, somebody wake me. Am I dreaming or is there really something wrong going on here?
Morgen kehre ich zurück nach Berlin. Ich hatte Angst gehabt vor der Begegnung mit meinem Vater und mit Beirut. Zu Recht. Beide wirkten abwesend und verloren. Zum ersten Mal seit den 80ern wussten sie nicht, in welche Richtung es gehen sollte. Und ich fühlte mich machtlos, weil ich keinen von beiden irgendwie helfen konnte. Ich kann nichts weiter tun, als noch tiefer in das Archiv einzutauchen und aus lauter Fragmenten die Geschichte meiner Kindheit zu rekonstruieren. Die Geschichte eines fröhlichen Jungen, für den das Leben, Theater, der Krieg, ein Spiel und die Stadt wie sein Vater unveränderlich waren.
Hey, you! Yes, yes, you there! I'm talking to you. I want to ask you, tell me, am I, man of these times, the same as I, the man of past times?
Mein Vater ist nicht Adolf Hitler. Von Mazen Kerbej. Wir spielen dieses Stück in Erinnerung an Antoine Kerbej, der im März 2025 verstorben ist. Während Mazen Kerbej dem künstlerischen Erbe seines Vaters nachlauscht, kochen Giuseppe und Massimo Majo einer Erinnerung hinterher. Der Erinnerung an ein Rezept ihrer süditalienischen Mutter. Die beiden Brüder sind in Deutschland aufgewachsen, wohin ihre Eltern in den 70er Jahren ausgewandert sind. Cime di Rappe oder der Erinnerung hinterherkochen in einer gekürzten Version von Giuseppe und Massimo Majo.
Erstmal auspacken vielleicht, huh?
Ja, war ja nicht so leicht zu finden, weil beim türkischen Gemüsehändler, der war so weit weg.
Ja, und der Italienische das, ja. Hatte das nicht, da haben wir angerufen.
Genau.
Und dann haben wir aus dem fernen Internet.
Aus dem fernen Internet, aber auch aus Berlin, bei so einem Feinkostladen, der hatte die dann. Und schau hier, das ist
wow.
Hier. Cime di Rappe.
Cime di Rappe.
Genau. Aber
riecht schön. Ja, man riecht das schon, das Aufgeschnittene riecht sehr.
Riecht grün.
Aromatisch. Wow. Ja, das sieht doch schön aus. Das,
ein Tisch voll Grünzeug.
Genau, das machen wir jetzt einmal nass.
Einmal waschen und dann gucken wir weiter. Okay.
Also unsere Idee ist, einmal einen Teller Pasta mit Cime di Rappe zu machen.
Was ist denn Cime di Rappe überhaupt?
Ja, genau. In Italien gibt es richtig viel, vor allem in Süditalien. Apulien, Kampanien, Basilicata, ja. Wo wir auch so herkommen. Und ich glaube dann, was ich gelesen habe, war Rübenstiel? Nee, wie heißt das auf Deutsch?
Kohlstängel.
Aber genau, also gibt es in Deutschland eigentlich, habe ich, glaube ich, nie wirklich gesehen. Nicht mal den Namen kenne ich im Deutschen.
Ja. Wir haben es ja nie selber gemacht. Immer nur Mutter, wenn überhaupt, dann genau. Über die Schulter geguckt.
Genau. Na dann, genau, wir wollen das jetzt auf jeden Fall machen mit Nudeln. Eigentlich relativ einfach mit Öl, Knoblauch, bisschen Käse, bisschen Peperoncino.
Das ist also quasi unser Mittagessen.
Genau.
Ich setze schon mal Wasser auf. Ist schon seltsam, oder? Wenn dann ein Redakteur kommt und sagt, wollt ihr irgendwie was zusammen kochen? Ihr seid doch Brüder und Italiener und so. Dann ist man schon in so einer Rolle drin, ne? Dann muss man jetzt...
Das ist auf jeden Fall was, was einem ja häufig begegnet. Was sagst du, wenn jemand sagt, bei dir gibt es doch bestimmt total tolle Sachen zu essen, weil du bist Italiener?
Stimmt. Ja. Ich finde schon, dass es bei uns gute Sachen zu essen gibt. Ob die jetzt hier schmecken, weiß ich jetzt auch nicht. Du meinst jetzt so von der Herkunft her, dass es bei uns immer tolle Sachen zu essen gab? Weil das stimmt da jetzt nicht.
Das stimmt nicht, nee, genau. Ich finde es nämlich immer total spannend, wenn das jemand sagt. Ich weiß dann immer nicht so richtig, weil ich denke dann immer, also erstmal, keine Ahnung, koche ich das typisch italienische Zeug? Also das, was du, der mich jetzt da gerade fragt, der unter italienischem Essen vorstellt, ist das das, was ich auch unter italienischem Essen mir vorstelle? Oder hat meine Mutter typisch italienisch gekocht? Kennst du dich vielleicht viel besser mit der italienischen Küche aus? Weil du bist ein gebildeter deutscher Mensch, der gelesen hat, wie die italienische Traditionsküche aussieht. Und ich habe eine Mutter, die aus einer Bauernfamilie kommt, irgendwo in Süditalien, und die ihr Leben lang das kocht, was sie halt als Kind gelernt hat, damals auf dem Bauernhof. Und
so muss man sehen.
Das ist also viele leckere Sachen auf jeden Fall. Ob das jetzt die italienische Küche ist, weiß ich nicht.
So, also, du machst jetzt was? Cime di rapa. Kommen. Geschnitten und gewaschen.
Genau, also nur die Blätter kommen ins heiße Wasser. Hier ist das köchelnde Wasser.
Oh ja, genau. Ah, jetzt fängt's an.
Ja, ne?
Jetzt wird es allmählich.
Vom Geruch ist es dann schon.
Oh, fein. Das ist so riecht grün, oder?
Ja, genau, so riecht der Garten. Wenn man den Garten in den Topf tut.
Das riecht auch noch Winter, finde ich.
Das riecht nach Winter, ja.
Oh, heiß. Es wäre jetzt eigentlich interessant, jemanden dabei zu haben, der das noch nie gegessen hat.
Mhm.
Weil eigentlich kann der erst sagen.
Ja, genau. So von außen.
Mhm.
Ob das, also die, genau, die neutrale Zunge sozusagen.
Weil wir kochen jetzt da irgendeine Erinnerung hinterher.
Ja, das ist halt wirklich eine sehr persönliche Angelegenheit.
Aber ich habe das auch nicht wahrgenommen früher, wenn Mutter irgendwie sowas gekocht hat. Das hat mich ja auch nicht interessiert.
Ehrlich gesagt hat es mich, genau, nicht interessiert oder sogar eher abgestoßen.
Ja, ich wollte es auch nicht essen. Ja, genau, es ist wie so...
vielleicht auch so Kind und Gemüse und so. Aber es ist interessant, wie dann... Wann kam dann der Turn sozusagen, dass uns das dann... Also weil bei mir, ich weiß, irgendwann fand ich das dann total spannend.
Ja.
Und irgendwann habe ich das gegessen und fand es total lecker.
Mhm. Gut.
Verrühren.
Das heißt, jetzt kommen die Cime, die Rabe, die gekochten, kommen jetzt in das Öl. Der Knoblauch sieht super aus.
Sieht super aus.
Und da kommen die jetzt da mit rein.
Zischt.
Das geht ab.
Oh. Schön verrühren.
Herrlich.
Riecht gut.
Ab jetzt würde ich sagen, sieht es nach richtig guter Küche aus. Sieht nicht so nach... Ja, doch, ist schon Bauernküche. Weil es sind einfach nur drei. Sind einfach nur drei Zutaten.
Genau, und wir haben es jetzt auch nicht so fein geschnitten oder so. Ne? Es sind so lange Fäden da drin und so. So ein bisschen wie, man hat eigentlich keine Zeit, zum jetzt hier die Feinheiten machen.
Oh, schau mal, oh, guck
jetzt,
hier,
der Käse. Jetzt ist es genau der richtige Moment.
Jetzt ist der,
okay. Das heißt, wir dürfen uns jetzt einen kleinen Teller
unbedingt
ziehen oder lassen.
Es wird ganz anders schmecken und es wird gut schmecken.
Ja, es wird gut schmecken.
Buon Appetit.
Buon Appetit.
Wow. Kennedyschen.
Na, schmeckt. Also wirklich. Hat viel von dem, wie es früher geschmeckt hat. So diese bitteres Grün.
Boah.
Und jetzt mit diesem Knoblauch und dem Parmesan-Käse.
Ja, zieh mit dir aber absolut. Mhm. Das ist es. Boah, sehr gut. Der ist bitter, ja, sehr bitter.
Diese Esskultur, die in unserer Familie geherrscht hat, Was hat die bis heute für einen Einfluss auf uns, auf dich?
Na, ich würde sagen, dass die Kultur eigentlich vor allem eine Esskultur war. Also was unsere Eltern sich mitgebracht haben und konserviert haben, macht sich eigentlich vor allem im Essen fest. In der Sprache natürlich, in unserem Dialekt.
Das stimmt, das Essen.
Irgendwas schleppen sie da halt einfach rüber, retten sie so rüber in ihre neue Welt. Irgendwas halten die auch hoch. Das hat auch schon so ein bisschen fast Religiöses, glaube ich. Es ist nicht ein Gericht, was man mal, ach du, wir könnten es ja auch mal so oder so machen.
Ja,
lass
ja.
mal Sahne ran probieren oder. Nee, das ist ein Gericht, das wird genauso gemacht, wie es immer gemacht wurde. Mhm. Die sind fest.
Ja, eine Sprache hat sich auch nicht weiterentwickelt. Das ist nämlich auch ein großer Unterschied zwischen unserer Mutter und ihrem Bruder, der halt in Italien lebt und der ein ganz anderes Italienisch mittlerweile spricht, weil in diesen 50 Jahren hat sich die Sprache weiterentwickelt.
Ja.
Und Mutter spricht dann auch genau diesen Dialekt, der 1969 in Süditalien auf dem Bauernhof gesprochen wurde. Ja. Und das weiß ich noch, wie ich in Bologna, als ich in Bologna studiert habe, dann meinen Erasmus gemacht habe und zum ersten Mal in Italien gelebt und so viele Italiener um mich rum. Und dann habe ich natürlich denen auch immer wieder mal vorgemacht, was für einen Dialekt wir sprechen zu Hause. Und dann haben die teilweise den stand der Mund offen, die haben Tränen in den Augen gehabt. Das ist ja wahr. Wie sprichst denn du? Du sprichst wie ein süditalienischer Bauer aus den 60ern. Original. Kommst aber aus Berlin. Wer bist du? Was bist du für ein Wesen? Die kriegen das nicht zusammen. Die haben das nicht zusammengekriegt.
Großartig. Ja. Und ein bisschen was davon, ich will es jetzt nicht überhöhen, aber da in den Chiemes hat mich jetzt schon überrascht. Ja, da gibt es so einen bestimmten, den hatte ich auch vergessen, da ist so ein bestimmter, dieses Bittere und diese Konsistenz ist ein bisschen...
Zusammen mit diesem Knoblauch.
Das ist echt, das ist wirklich unsere Küche. Toll.
Ja.
Toll, dass wir das machen
können. Genau, das ist genau so ein Faden in die Vergangenheit.
Also das ist echt eine Zeitmaschine hier.
Ja.
Ja, da läuft jetzt Gianni Morandi auf dem Radio dazu. Oder irgendeiner von diesen 70er Jahre italienischen Schlagern.
Doku Drops. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Doku Drops erscheint einmal im Monat und wird zusammengestellt von Ingo Kottkamp und mir, Judith Geffert. Heute mit Stücken von Mazen Kerbesch, Giuseppe Maio und Massimo Maio. Ton und Technik, die AutorInnen. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2025.